reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache. Herzlich willkommen zu unserem Spezialpodcast vom Global Disability Summit 2025 hier in Berlin. Wir haben als erstes jetzt in unserer ersten Session gleich Frau Oder-Schmidt, ehemalige Familienministerin Deutschlands, im Podcast und auch die Vertretung der Bundesvereinigung zur Lebenshilfe dabei. Frau Schmidt, wir haben noch ein paar kleine Fragen unseren Podcast der Experten eigener Sache aus Dresden und möchten gerne mal wissen, wie Ihr erster Eindruck vom Global Disability Summit so ist.
Also erstmal ist das sehr positiv, denn schon beim Herkommen ist man überall wirklich fröhlichen Menschen begegnet. Alle sehr freundlich, alle freuen sich auf diesen Kongress und auf diese Zusammenkunft. Und ich glaube, wenn man die Side-Events sieht, auch dass viele Selbstvertreterinnen hier zu Wort kommen, ist das ein gelungener.
Ja, wir haben aber allerdings ein paar Fragen in technischer Hinsicht schon ein paar Differenzen festgestellt, da gewisse QR-Codes sehr schwer einlesbar sind und die Menüführung da ein bisschen noch zu wünschen übrig lässt. Aber das wird dann sicherlich durch die vielen Volunteers, die dabei sind, auch sicherlich geklärt. Ja. Wie stehen Sie überhaupt in dem Zusammenhang zum Einsatz leichter Sprache für Menschen mit Behinderungen?
Naja, das ist auf jeden Fall notwendig, wenn wir über Barrieren sprechen, geht es ja nicht nur um Rollstuhlrampen, sondern es geht darum, dass die unterschiedlichen Beeinträchtigungen auch ausgeglichen werden, damit eine Teilhabe nötig ist. Und für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ist eben auch die leichte Sprache notwendig, dass sie teilhaben können.
Genau. Okay. Ein wichtiger Aspekt spielt natürlich auch der Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und so, die Angebote vielleicht, ob es weitere Beratungsangebote vielleicht geben könnte, da wir aktuell in Dresden etwas aufgrund der Konzentration auf den Kinderbereich im Erwachsenenbereich noch etwas Nachholbedarf haben. Können Sie da auch Hinweise geben, ob es Angebote von Bundesstellen gibt, die dann weiterhelfen könnten?
Es gibt ja immer wieder auch vor Ort die Beratungsstellen, aber es gibt sie eben nicht überall. Und das ist das große Problem. Wir haben auch einen großen Nachholbedarf. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft noch nicht begriffen hat, dass Inklusion und eine inklusive Gesellschaft ein Menschenrecht ist und dass eigentlich alles politische Handeln, ob es jetzt die Beratungsstellen sind, ob es die medizinische Versorgung, die ja in diesem Punkt sehr zu wünschen überlässt, oder viele andere Bereiche, Arbeit, Leben, politische Beteiligung, das ist noch nicht so ausgerichtet, dass man wirklich davon ausgeht, dass es jeder teilhaben können muss.
Meine Frage an Sie noch über die Werkstätten und so. Ich bin in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Außenarbeitsplatz. Und da wollte ich fragen, wie stehen Sie damit eigentlich, wenn die Werkstätten mal reformiert werden?
Die müssen reformiert werden. Ich habe ja als Bundesvorsitzende Lebenshilfe, vertrete ich ja auch die Lebenshilfe. Und wir wollen, dass die Werkstätten sich langsam weiterentwickeln zu Kompetenzzentren, da ist ja viel Kompetenz, die Menschen dabei begleiten, dass sie im ersten Arbeitsmarkt einen Platz finden oder aber auch für manche Menschen ist es vorübergehend auch sehr schön in der Werkstatt zu sehen, weil sie das als geschützten Ort sehen, dass nicht nur Menschen mit dauerhaften Beeinträchtigungen, auch mit psychischen Beeinträchtigungen und ich glaube, wir müssen sehen, dass wir beides brauchen, die Kompetenz der Werkstätten und die...
Was heißt denn Kompetenz?
Ich habe festgestellt, wenn man das mal so vielleicht beschreiben kann, in einer Werkstatt finde ich Menschen, die sich damit beschäftigen, dass ein Arbeitsplatz so ausgerichtet wird, dass der Mensch mit Beeinträchtigung seine Arbeit dort vollziehen kann. Ob das jetzt im Computerbereich ist, ob das in den Hilfsmitteln ist, ob das bei anderen Einstellungen ist. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass sie wirklich ihre Arbeit auch so erfüllen können, dass sie qualitativ hochstehend ist. Und diese Kompetenz wird vielleicht manchmal auch im ersten Arbeitsmarkt gebraucht, damit Menschen mit Behinderung dort arbeiten können und sich auch doch zurechtfinden.
Und haben Sie auch, sind Sie auch Ihre Meinung wegen über die gerechten Löhne?
Na klar, es ist, wir treten ja auch dafür ein und haben uns auch da in den letzten 3 Jahren jetzt leider nur im Parlament nochmal sehr intensiv eingesetzt, dass die Menschen in der Werkstatt wollen aus der Grundsicherung heraus. Sie wollen nicht abhängig sein von Grundsicherung, sondern wollen ein Einkommen haben, das weit darüber hinausgeht. Leider ist die Regierung vorher jetzt beendet worden. Aber wir haben das genauso gut in die Koalitionsverhandlungen wieder eingebracht. Und wir werden in den nächsten Jahren dafür streiten, dass Menschen endlich ein gerechtes Einkommen haben.
Wichtige Rolle spielt natürlich auch das Jobcoaching. Wie ich gemerkt habe, dass es auch möglich ist, dass Menschen mit Behinderungen, die dann später diagnostiziert worden sind, auch in den Arbeitsmarkt dann vermittelt werden sollen. Vielleicht sollte man den privaten Anbietern dann auch Reize geben, sich in dem System vielleicht auch mit einzubinden.
Ja, ich glaube, dass jeder, der diese Voraussetzungen erfüllt, dass er anbieten kann. Und aber es fängt ja an, dass wir schon die berufliche Bildung auch, die ja jetzt in der Werkstatt ist, dass man auch sagt, wir müssen die auch so ausrichten, dass es auch ein Arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt und genau die Ausbildung da ist. Und deshalb natürlich auch diese, alles, was an Begleitung dazugehört, muss im Grunde genommen vor Ort kombiniert werden zwischen Werkstatt und zwischen erstem Arbeitsmarkt und zwischen denen, die dafür verantwortlich sind.
Vielen lieben Dank für die schöne Interview und
vielen Dank fürs Mitmachen.
Gerne. Gut. Viel Erfolg noch.
Danke.
Alles klar. Als nächstes noch einen kleinen Ausflug mit Frau Cornelia Franke von der Lebenshilfe Dresden und fragen jetzt nochmal, welchen Eindruck haben Sie zunächst vom heutigen Global Disability Summit?
Ja, ich hoffe sehr auf Vernetzung schon mal, dass man hier viele Selbstvertreter trifft, viele Informationen bekommt, sich untereinander sehr stärken kann. Ja, das sind eigentlich schon mal die wichtigsten Sachen und natürlich auch weiterhin irgendwie die Politik beeinflussen kann als Selbstvertreter.
Ja, wir sind nämlich Selbstvertreter von den Experten in eigener Sache und da wollte man halt auch fragen, wie halten Sie über die leichte Sprache hier in der Bundesrepublik oder in der ganzen Welt?
Ich selber bin ja Vorsitzende vom Rat Behinderter Menschen, somit auch Selbstvertreterin bei der Lebenshilfe und finde die leichte Sprache extrem wichtig, weil schwere Sprache ist eine der stärksten Barrieren für alle Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Vielen lieben Dank.
Willkommen zur Nachmittagssession beim Global Disability Summit, erster Tag, und haben auch wieder als Experten der eigenen Sache auch wieder Vertreter der Lebenshilfe eingeladen und sie stellen sich dann nochmal vor.
Hallo, ich bin der Jürgen Auer, ich bin der Geschäftsführer der Lebenshilfe in Bayern.
Ja, mein Name ist Nils Wöpke, ich arbeite beim Landesverband der Lebenshilfe Mecklenburg-Vorpommern und für Capito Mecklenburg-Vorpommern.
Dankeschön. Mein Name ist Sandra Fiedkau, ich arbeite nicht oder nicht mehr für die Lebenshilfe. Ich bin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und dort im Studiengang inklusive Pädagogik und Heilpädagogik.
Da kommen wir also zur ersten Frage. Welcher Aspekt der aktuellen Vorträge oder Diskussionen hat Sie bis jetzt Disability Summit am meisten gefreut oder zumindest hat den meisten Erkenntnisse gebracht?
Also mich hat beeindruckt, jetzt gerade auch an dieser Eröffnungszeremonie, dass wirklich Vertreterinnen und Vertreter aus allen Regionen der Welt da waren. Und dass wichtige Statements, wichtige Grundsätze nochmal gesagt wurden vor allem.
Alle haben betont, wie wichtig Barrierefreiheit ist. Und das, glaube ich, kann man nur unterstreichen. Barrierefreiheit in den Köpfen, Barrierefreiheit bei der Mobilität und Barrierefreiheit bei der Kommunikation, also vor allem leichte Sprache.
Ja, ich habe ganz besonders mitgenommen, dass die Geldmittel gerechter verteilt werden sollen. Denn ohne Geld wird keine Inklusion und Barrierefreiheit zustande kommen. Und darum ist es wichtig, dass allen Menschen mit Beeinträchtigungen eben auch die Geldmittel zur Verfügung stehen, um teilzuhaben.
Ja, da können wir dann gleich anschließen über das Thema Werkstätten. Meine Frage ist, was halten Sie eigentlich, wenn das Reformieren von Werkstätten?
Ja, also ich glaube, Werkstätten und alle anderen Bereiche müssen sich immer weiterentwickeln und gerade in der heutigen Zeit, wo es viele gesellschaftliche Veränderungen gibt und auch die Wünsche und die Selbstvertretung gestärkt wird und sich entwickelt, ist es genau richtig, neue Ideen für Werkstätten auch zu haben und umzusetzen.
Also ich glaube, der Arbeitsplatz muss zum Menschen passen und nicht der Mensch zum Arbeitsplatz passend gemacht werden. Und Werkstätten können das, die können sich ausdifferenzieren, die können viele verschiedene Angebote liefern, aber sie machen nicht alles. Und deswegen ist es wichtig, dass es gute Kontakte gibt zu den Arbeitgebern in der freien Wirtschaft, zu den Inklusionsunternehmen. Und dann finden die Werkstätten auch mit guten Partnern Lösungen für das Beschäftigen der einzelnen Menschen.
Und Ziel sollte sein, aus meiner Sicht, die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, wo steht, dass jede und jeder dort arbeiten soll, wo er oder sie auch arbeiten möchte. Das heißt, eine freie Wahl und, wie gerade eben auch schon gesagt, die Frage, was möchte ich denn eigentlich gerne machen und wo möchte ich das machen?
Ja, und da habe ich halt mal gehört heute in dem GDS auch, dass die in der Messe und so, dass die haben halt gesagt, dass in Sachsen noch kein Landesverband gibt und nur das von Selbstvertreter. Haben Sie da was auch schon gehört?
Nein, habe ich noch nicht. Die Information ist mir neu, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass Selbstvertretungen überall vorhanden sind, in jeder Stadt, in jedem Kreis und Dorf.
Also klar, Empowerment ist ein schweres Wort. Also Menschen fähig zu machen, sich selber zu organisieren, ist ganz wichtig. Und natürlich muss ein Selbstvertreter Gremium, das da entsteht, erstmal Unterstützung kriegen und Geld kriegen und Assistenz kriegen. Und dann, wenn das läuft, dann funktioniert auch die Selbstvertretung toll.
Es gibt, glaube ich, nichts Wichtigeres, als sich gegenseitig zu unterstützen, gegenseitig vielleicht auch Ideen zu geben, sich mal einen Rat zu geben, wenn man einen Rat braucht. Von dem her ist Vernetzung nie verkehrt.
Apropos Vernetzung, wir haben ja jetzt als Beispiel unser Netzwerk Interview Politische Bildung in Dresden und da merken wir selber, wie wichtig es ist, dann auch kommunaler Ebene sozusagen dann auch Strukturen zu schaffen für die Verbindung von Vereinen und Initiativen, also solchen auch, die nur eine kleine oder gar keine Förderung bekommen. Es ist dann wichtig, dass man tatsächlich vom Land auch entsprechend in die Kommunen dann einwirken kann, um diese Strukturen dann auch ein bisschen zu unterstützen.
Ja, Lebensbedingungen werden natürlich auch vor Ort gestaltet und geschaffen. Und darum ist es wichtig, alle Menschen möglichst so beteiligen oder ihnen die Möglichkeit geben, sie zu beteiligen. Und genau das fehlt, glaube ich, häufig noch, dass Menschen mit Behinderungen die Chance haben und die Möglichkeiten haben, sich vor Ort in ihren Gemeinden und Städten zu beteiligen, einzubringen und politisch mitzuwirken.
Es kommt immer ganz stark auf das Engagement Einzelner an und die Leute zu finden, die sich stark machen für die Sache, also in dem Fall Selbstvertreter und welche die Selbstvertreter unterstützen, das ist die Aufgabe, die zu lösen ist und dann läuft es auch gut.
Also mein Thema, das mich gerade sehr beschäftigt, ist die Frage, wie können wir uns alle dafür einsetzen, dass das Quartier, das Viertel, das Dorf, in dem wir leben, so ist, dass es auch für uns passt. Das heißt, dass alle sich beteiligen können und da zählen Selbstvertreterinnen, Selbstvertreter aus ganz unterschiedlichen Ecken mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen dazu. Und von dem her, ja, Selbstvertretung auf jeden Fall ganz wichtig.
Genau. Und da kann ich als Beispiel jetzt nur unser neues Inklusionsbüro in Dresden nennen, wo entsprechend eine neue Initiative auch gestartet wird, Inklusion vor Ort, wo halt dann auch die Stadtteilverbände in den einzelnen Bezirken auch mit eine Rolle spielen. Nochmal auf eine ganz spezielle Gruppe von Schwerbehinderten gehen. Würden Sie sagen, wird genug auch für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen getan in Ihrem Bundesland?
No. Also ich glaube mit Sicherheit noch nicht genug. Autismus ist ja eine Art von Beeinträchtigung, die häufig nicht sichtbar ist im Alltag und im Bewusstsein der Menschen ist. Von daher glaube ich, gibt es da noch ganz, ganz viel zu tun. Und ja, die Gesellschaft muss auf Menschen mit autistischen Spektrumstörungen zugehen auch und Verbindung schaffen.
Genau.
Also Autismus ist ein Thema, was viele Leute nur vom Namen her kennen, aber sich nichts darunter vorstellen können. Und was wir brauchen, ist viel Aufklärung, viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Information, damit sozusagen die Stigmatisierung, also das Ausgrenzen, nicht also aufhört und gerade diese Personengruppe auch tatsächlich mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt.
Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die beiden Vorredner haben viel dazu gesagt. Es gibt natürlich viele Menschen, wo man noch mal besser hingucken könnte, was brauchen die Menschen, damit es ihnen gut geht. Menschen im Autismus-Spektrum sind eine Personengruppe. Menschen mit viel Unterstützungsbedarf, sind eine andere Gruppe. Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht geflüchtet zu uns nach Deutschland kommen, sind eine Gruppe. Und so könnte ich jetzt noch eine Stunde weiter Gruppen aufzählen, auf die man gucken müsste.
Ja, und da wollte ich nur mal sagen hier, wir beide, wir sind halt Mobilitätstraining, wir haben Mobilitätstraining für Menschen mit Beeinträchtigungen in Verkehrsmitteln und alles. Und gibt es bei euch das auch, Mobilitätstraining für Menschen mit Beeinträchtigungen?
Also meines Wissens gibt es das in einigen kleineren Einrichtungen auch und größeren natürlich. Aber ich glaube, viele Menschen kennen diese Angebote noch gar nicht. Ich war gestern gerade auf einer Veranstaltung, wo mir so viele gesagt haben, es ist schwierig, in ländlichen Regionen von einem Ort zum anderen zu kommen, zum Arzt, zum Einkaufen für Freizeit- oder Lernangebote. Und von daher, und einige können auch gar nicht mitreisen im Rufbus, beispielsweise. Und von daher glaube ich, sollte es da Trainingsangebote geben für Menschen mit Behinderung, den Fahrgästen, aber auch den Personal, die die Angebote machen.
Also wenn die einen Training brauchen, muss man bei den anderen nur entdecken, dass sie es schon können. Und ich kenne eine schöne Geschichte, da ist ein junger Mann stehen geblieben, weil der Bustransport nicht funktioniert hat und nicht an der Wohnung abgeholt worden und nicht zum Arbeitsplatz, zur Werkstatt gefahren worden. Trotzdem kam er eine halbe Stunde später an, war in der Großstadt. Er konnte Bus und Bahn benutzen, nur es hat ihm niemand zugetraut. Also man muss auch entdecken, dass viele Menschen Talente haben und Dinge können.
Okay, vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch.
Vielen Dank.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast vom Global Disability Summit Tag 2. Wir haben jetzt, da ist gerade eine Sache, und wir haben jetzt einen Vertreter eines inklusiven Großprojekts in Deutschland in Anwesenheit, Herr Weiß vom Projekt, vom Zero Project. Und wir können sich gerne noch erstmal kurz persönlich vorstellen.
Ja, vielen Dank, Christoph. Hat mich sehr gefreut, euch hier im Rahmen der GDS zu treffen. Mein Name ist Robin Tim Weiß und ich bin der Direktor für internationale Beziehungen beim Zero Project. Das Zero Project ist eine gemeinnützige Privatstiftung mit Sitz in Wien, Österreich, aber global aktiv über alle Behinderungen und Grenzen und Kontinente hinweg. Und unser Ansatz ist ein ganz simpler. Wir suchen innovative Lösungen für Menschen mit Behinderung, die Barrieren für Menschen mit Behinderung entfernt haben. Und davon haben wir seit 2013 schon über 1000 Lösungen aus 120 Ländern auch gefunden. Und diese können Sie auch auf unserer Datenbank online finden, zeroproject.org.
Herr Weiß, wir haben jetzt selber in unserer Arbeit als Selbstvertreter auch schon Initiativen kennengelernt, die solche innovativen Lösungen auch regional anbieten. Da ist zum einen die Blindfind-App von Landesblindenverband Sachsen zu nennen oder auch Lösungen wie als Selbstvertreterorganisation zum Beispiel das Zentrum Selbstbestimmtes Leben in Sachsen.
Und meine Frage ist halt so, auch so, also machen Sie auch leichte Sprache darüber und so?
Genau, also in unserer Forschung und das, was wir von unserem globalen Netzwerk auch im letzten Jahrzehnt auch erhalten haben an Nominierungen, gibt es unter anderem auch innovative Lösungen aus dem Nachbarland, aus Österreich. Interessanterweise, die Firma nennt sich Capito und die hat jetzt mitsamt künstlicher Intelligenz einen Online-Übersetzer erfunden und diesen nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Firmen zur Verfügung gestellt, kostenfrei, die in verschiedenste Levels von einfacher Sprache Texte, Dokumente in Echtzeit übersetzen. Das heißt, da diese Barrieren zu entfernen und einfach den Amtweg, den Postweg leichter für alle zu machen. Weil wir sind sehr daran interessiert, nicht nur innovative Lösungen für Menschen mit Behinderung zu finden, sondern vor allem innovative Lösungen, die für Menschen mit und ohne Behinderung Barrieren entfernen. Weil ich glaube, es ist das Gemeinsame, das Inklusive, was wichtig ist. Wir sind hier in Berlin beim Global Disability Summit. Alle, glaube ich, im Raum müssen wir jetzt nicht über Barrierefreiheit oder Inklusion beschäftigen. Aber wenn wir jetzt 120, 200 Meter rausgehen, ich glaube, da fängt die Beschäftigungsarbeit wieder an. Da wird vieles in Frage gestellt und deshalb ist unser Ansatz immer zu sagen, mit alle Menschen mit und ohne Behinderung müssen wir hier ansetzen und deshalb sind wir vor allem an Lösungen interessiert, die auch diesen Ethos teilen.
Da sind natürlich auch die lokalen Politik gefragt, entsprechend Bedingungen zu schaffen und ihre Haushalte entsprechend zu gestalten. Ein weiterer wichtige Vertretungsgruppe unseres Projekts sind Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Gibt es dort im Project Zero auch spezielle Angebote oder Partner oder entsprechend Organisationen, die sich dort speziell eingebracht haben schon?
Ja, Dutzende aus verschiedensten Kontinenten, und da würde ich wirklich raten, zeroproject.org, da kann man sich das alles nicht nur anschauen oder sagen, aha, da gibt es jetzt ein Projekt in Portugal oder in Polen oder anderswo, sondern auch zu verstehen, das interessiert mich jetzt, da will ich weitermachen, vielleicht will ich mal eine Partnerschaft mit dieser Organisation eingehen. Da sind auch immer die Kontaktinformationen dabei, das ist wichtig. Das heißt, man muss mich nicht persönlich kennen oder das Zero Project, aber einfach durch die Datenbank kann man direkt mit diesen Innovatorinnen in Kontakt kommen. Und ich glaube, das ist ja auch eine Barriere, Zugang zu diesen Lösungen, die wir auch entfernen wollen. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, unser Angebot anzunehmen. Wir haben auch viele Publikationen. Also je nachdem, wie man am besten Informationen zu sich nimmt, sei es durch eine Publikation, sei es durch eine Online-Datenbank oder im direkten Austausch und Kontakt mit uns, da ist das alles transparent, mit uns einfach in Kontakt treten.
Ja, und was heißt das Zero-Projekt eigentlich?
Also das Zero Project, das ist ja ein englischer Ausdruck. Zero spricht Null und Project wie Projekt. Und das ist unser Ziel, dass ich sozusagen im positiven Sinne irgendwann mal arbeitslos bin. Das heißt, dass wir als Stiftung dann auch irgendwann mal aufhören, weil es eine Welt mit Zero, sprich Null Barrieren gibt. Deshalb ist auch sozusagen die Headline bei uns im Englischen For a World with Zero Barriers, sprich für eine Welt mit Null Barrieren.
Und das bedeutet dann auch, werden dann Selbstvertreter eingesetzt?
Genau, wir haben auch im Rahmen von unserer eigenen Konferenz, die in der UNO in Wien, das heißt die Vereinten Nationen in Wien, stattfindet, auch immer verschiedenste Veranstaltungen von Selbstvertreterinnen in Österreich, auch Selbstvertreterinnen aus Deutschland. Wir hatten unter anderem den Christian Specht vom Berliner Behindertenparlament bei uns zu Besuch, der im Rahmen der Zero Project Parlamentsveranstaltung, dem österreichischen Parlament, einen Tag vor der Konferenz stattfindet, auch sprach. Und da sind wir immer im regen Austausch und immer daran interessiert, auch neue Selbstvertreterinnen kennenzulernen. Deshalb, unsere Türen sind immer offen. Wir freuen uns auf neue Kontakte und Menschen, die, wie gesagt, unseren Ansatz teilen, Lösungen und Innovationen für Menschen mit Behinderung zu finden.
Ja, wir beide sind auch Selbstvertreter und wir sind halt heute auch gerne hierher gekommen, weil wir wollten eben halt auch uns informieren, aber wir haben halt mitbekommen, dass es viele Barrieren gibt, die online, digital und so. Und das hat uns sehr schwer, aber den Herrn Christoph und so, der hat sehr viel Potenzial auch und so. Und ich habe halt auch gute Stärken, wo man sich Kommunikation oder sprechen kann und so. Mhm. Und da ist für mich wichtig, die leichte Sprache auch. Und da ist halt auch die Barrierefreiheit wichtig, dass es auch möglich ist, dass man sich mit in Netzwerk kommt, der Öffentlichkeitsarbeit. Wie finden Sie das?
Absolut, diesen Ansatz und diese Meinung teile ich auch. Wir hatten unter anderem, ähnlich wie hier, einen Live-Kanal in einfacher Sprache für unsere Veranstaltungen im Rahmen der Zero Project Konferenz in diesem Jahr. Und ich selbst hatte auch Stärken und Schwächen. Manchmal rede ich zu kompliziert, manchmal nicht klar genug. Und ich finde, da ist einfach der Einsatz einfacher Sprache, der funktioniert für alle. Und es zeigt sich auch zum Beispiel im ORF, das ist der österreichische Rundfunk. Da haben wir eine sogenannte blaue Seite. Das ist die Homepage des ORF, wo alle wichtigen Nachrichten geteilt werden. Und da gibt es unten eine Rubrik, die sehr gut angenommen wird von Menschen mit und ohne Behinderung, wo Nachrichten in einfacher Sprache kommentiert werden. Und ich finde, davon sollen wir mehr machen. Und da bin ich von überzeugt, mit Ihrer Arbeit und unserer Arbeit wird es auch mehr davon geben in der Zukunft.
Herr Weiß, dann können wir Ihnen mit Freude mittlerweile mitteilen, dass wir auch schon Kontakt zum Mitteldeutschen Rundfunk aufgenommen haben und dort auch ebenfalls ein Service innerhalb des Online-Angebots in leichter Sprache schon entwickelt worden ist.
Ja, genau. Da wollte ich Ihnen noch sagen, vielen Dank für das schöne Gespräch und schönen Dank, dass Sie auch Zeit genommen haben. Haben Sie noch Fragen für uns?
Fragen? Keine, einfach ein Angebot an Sie und Ihre Hörer. Wenn es interessiert, was Sie gerade gehört haben, einerseits natürlich online besuchen, zeroproject.org, aber auch, wir würden uns freuen, von einem Besuch in Person in Wien, in den Vereinten Nationen vom 18. bis zum 20. Februar 2026. Das heißt, das ist jetzt nicht morgen, aber bald genug. Und ja, und da würden wir uns freuen. Jeder, der Interesse hat, soll uns einfach schreiben auf zeroproject.org und wir würden uns freuen, vor allem auch über Selbstvertreterinnen, die an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen.
Werden wir es einrichten und werden es so kontaktieren, dass wir es einem möglichst breiten Publikum, also unserem Netzwerk, sowohl also dem Zentrum Selbstbestimmtes Leben, dem wir ja auch verbunden sind, es zu ermöglichen, dass sie teilnehmen können. Genau. Aber erst dann bedanken wir uns für das kleine Gespräch und wünschen Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrem Projekt.
Danke, Marcel. Danke, Herr Christoph.
Vielen Dank.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.